ARD.
Das MDR Klassikgespräch mit Grit Schulze.
Einem Moment kommt irgendwas in der Welt und dann ist der Welt anders. Meine Aufgabe ist wirklich anders als ein Manager von Starbucks.
Ich freue mich sehr, den Dirigenten, den Komponisten und wie es weiter in Ihrer und allen einschlägigen Webseiten heißt, den Denker und amerikanischen musikalischen Visionär David Robertson zu begrüßen.
Dankeschön. Also das Denker vielleicht, aber Dichter und Denker überhaupt nicht.
Aber Denker im Sinne von den antiken Griechen, Sokrates.
Also ich glaube, für mich steckt so viel hinter die Musik. Es sind Geschichten, Entstehungsgeschichten, aber dann auch vom emotionalen Seite her auch viel, also auf Englisch würde man sagen, a picture is worth 1,000 words. Ein Bild ist für mehr als 1,000 Worte. In dem Sinn denke ich, dass jeder Musiker irgendwie ein Forscher ist. Hm. Und diese Forschung ist eigentlich im Sinn von der innere Gefühle und Sprachen, die man nur in Musik auch spricht.
Bevor man natürlich ein Werk überhaupt durch die Noten zum Klingen bringt, muss man ja sich damit, wie Sie gerade sagten, gedanklich auseinandersetzen.
Ja, ja, klar.
Wie gehen Sie dabei vor? Wie analysieren Sie ein Werk, bevor Sie es dirigieren?
Also genau wie bei einem Komponist. Also ein Komponist hat eine Idee, sagen wir, dass eine musikalische Idee kommt und es hat noch keine Form. Und dann versucht man, verschiedene Töne raus und diese Töne in Zeit irgendwie zusammenzubinden. Und damit entsteht eine Melodie oder eine Harmonik oder irgend sowas, so Bauteile. Und dann allmählich, also bastelt man das alles zusammen. Und bei einer Interpret, da ist es fast wie in Literatur. Also das heißt, es gibt ein Werk, es ist in eine Sprache und ich muss es so viel wie möglich das völlig verstehen, meinerseits, um das dann in meiner Sprache wiederzubringen. Und das heißt mit Musik, es ist ein bisschen, sage ich, Reverse Engineering. Also man sieht, wie es konstruiert ist und man versucht zu sehen, was war dieser Entstehungsprozess? Warum hat der Komponist oder die Komponisten dieser Akkord rausgesucht statt eine andere? Und warum geht der Melodie hier hoch statt unter? Und alle diese Sachen zusammen, also...
Also Sie lernen auch viel über den Komponisten kennen.
Ja, ja.
Also, in welcher Situation er sich befindet.
Genau, aber eigentlich, ich lerne über die Komponisten mehr durch ihre Töne als von Lebensbiografie zum Beispiel. Weil die suchen ein Intervall aus, das einen Sinn hat. Und was dieser Sinn ist, muss ich irgendwie entwurzeln. Und wie ein Rätsel muss ich eine Lösung finden. Und dadurch entsteht eine sehr enge, also persönliche Verbindung zum Stück. Und dann kommt man in eine Probe, zum Beispiel mit einem Orchester, und die schlagen vor mit ihren Instrumente musikalische Ideen. Und dann meine Arbeit ist, alle diese Vorschläge eigentlich in eine Reihe oder eine Stimmung zu bringen, wo alles am deutlichsten und in Klarheit ist.
Gibt es Komponisten, die Ihnen größere Rätsel zu knacken geben?
Ja, das kommt mit der Zeit. Also ich bin jetzt 67, also ich habe ziemlich viele Komponisten. Aber einige Komponisten, das kann manchmal ein bisschen schwer sein, weil es ist ein Moment in ihrem Werk, wo die noch forschen oder suchen auf einen Weg. Zum Beispiel das Pärtstück, das wir machten, Nekrolog, ist ein sehr früher Werk. Er war noch Student eigentlich, aber sehr begabt. Also ich höre drin, dass er will etwas haben, aber er hat es noch nicht. Und es ist genau wie beim Modigliani oder Mondrian ist vielleicht ein besseres Beispiel. Man sieht an seine früheren Bilder, dass es immer diese Linie sind. Entweder sind es Bäumen oder sind Masken von Schiffe im Hafen oder irgend sowas, gibt ihm diese Struktur, dass nachher hat er das entdeckt mit Farben und Geometrie. Aber das ist vom Anfang an etwas, das er irgendwie entdecken versuchte. Und beim Pferd, diese Glauben an Gott und Spiritualität, das sieht man schon in diesem Werk, dass er sucht nach es, aber welche Mittel soll er nehmen?
Hat er und noch nicht.
Er hat es noch nicht total gefunden. Und das ist das Spannende in so einem Werk.
Ted Rawson, wenn man sich ihre Programme anschaut, dann fällt auf, dass sie eine äußerst anspruchsvolle, eine sehr komplexe Auswahl treffen. Jetzt mit dem Gewandhausorchester sind es Werke Stravinsky, Ravel, der Jubilar, Avopert, 90 ist er geworden gerade, und Leonard Bernstein. Zudem, sie wiederholen in einer Saison selten ein Werk. Sie bringen also immer wieder was Neues. Auch das verlangt eine besondere Vorbereitung, also kein Standardrepertoire, auf das man zurückgreifen kann. Lieben Sie Herausforderungen? Ist es dieser komplexe Ansatz, diese Strukturen, die Sie suchen?
Also was ich suche, ist eigentlich die einmalige Erfahrungen. Das heißt, dieses Programm mit Gewandhaus, also habe ich nie vorher gemacht und wahrscheinlich werde ich nie wieder machen. Also es ist genau wie ein Theaterstück, das großartig ist, aber es wird nur einmal gemacht. Man muss wirklich auf jeder kleine Detail aufpassen. Und das ist es so mit einem Orchester. Ich kann zum Beispiel den Neunte von Dvorak, der Neue Welt, vorführen und es wird alle genau, was in der Partitur steht, aber die Menschen in einem Orchester sind nicht ähnlich wie Menschen in einem anderen Orchester. Und dieses Gefühl habe ich bei einem Orchester, als wir ein Stück zusammenführen, da kommt was raus durch diese zusammengebundene Seelen, die dann etwas entstehen lassen, das ja, man kann es nicht wiederholen. Und ich sehe, meine Aufgabe ist wirklich anders als ein Manager von Starbucks. Man ist in Leipzig, man ist in Kuala Lumpur und man ist in Melbourne und die Frappuccino werden immer das Gleiche sein. Aber beim Kunst und bei diesem Zwischengespräch von Menschen, Zuhörern und Musikern ist das nie der Fall.
Und es reizt Sie auch nicht, dieses Programm dann zu sehen, wie es vielleicht ein Londoner Orchester spielt?
Also mein Gedächtnis ist so, ich erinnere so genau, was meine letzte Solist gemacht hat, muss ich Zeit lassen, bevor ich den Next nehme. Und ich finde es ähnlich beim Orchestern. Ich habe ein Stück mit Philadelphia Orchester gemacht, zwar zum ersten Mal mit die Philadelphien. Und es war so großartig. Und dann habe ich das gemacht, einige Wochen später, auf diesen Tournee, mit einem anderen Orchester, auch ein Spitzenorchester. Aber ich war irgendwie enttäuscht, weil ich könnte nicht machen, was ich in Philadelphia gemacht hat. Und dann wusste ich, dass das irgendwie unfair ist. Das ist nicht richtig gegenüber dieses andere Orchester, weil ich war irgendwie durch meine Freude geschlossen und ich könnte nicht eigentlich zuhören, was die mir anbietet. Ja? Und deswegen muss ich immer Zeit nehmen. Also den Bernstein mache ich sehr gerne und ziemlich oft, aber das letzte Mal war vor zwei Saisonen und jetzt steht's nicht auf der Programm für mindestens zwei Saisonen nachher.
Sie haben sich immer wieder und setzen sich für zeitgenössische Musik ein, auch in den 1990er Jahren als Leiter in Paris auf zeitgenössische Musik spezialisierten Ensemble.
Intercontemporain.
Danke, dass Sie mir jetzt helfen. Was suchen Sie in einem neuen Werk, welches Sie dirigieren?
Eigentlich für mich ist diese Entdeckung vom Klang. Also es gibt Klänge, die ich nie vorher gehört habe, obwohl ich vielen Orchestern gehört habe. Es sind diese schöpferische Art, in einen Klang etwas neu zu entdecken. Zum Beispiel, das kommt auch bei den englischen Komponisten George Benjamin. Da hört man einen Dreiklang, dass man also von Mozart bis Schubert bis Bartok gehört haben, aber George findet einen Weg, das also irgendwie neu zu gestalten. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Aber diese neue Sichten, dass ein Komponist uns geben können. Proust sagte, dass jeder Komponist geht zu einem anderen Universum und kommt dann zurück mit den Sachen, die nur er sehen, also mit einem Künstler im Bild, er nur sehen kann oder nur hören kann, die kommen dann zurück und geben sie uns diese Geschichten von einer anderen Welt. Also in einem Moment kommt irgendwas in der Welt und dann ist der Welt anders. Schöpfer können das machen und deswegen bin ich auf unsere Zeitgenossen sehr interessiert.
Sie komponieren ja selber. Welche Einflüsse kommen denn da? In welcher Welt sind Sie denn dann?
Uff, das ist so eine Sache. Also, als man jung ist, versucht man zu komponieren und da gibt es, sagen wir, Mode, die überall sind. Natürlich in einer Zeit, also ich bin 58 geboren, das heißt, als ich in London studiert hatte, war diese, man soll auf Oktave verzichten. Diese Zeit war vorbei. Aber dann war es auch ein Moment, wo die Musik, die wir minimal heißen, hat angefangen. Aber manchmal war es für meinen Geschmack ein bisschen zu minimal. Aber dann gab es Stücke, wo, also ein Witz, man geht in ein Konzert und sagt nachher, ah, es war toll. Und irgendjemand sagte, ja, ich war nicht da, wie war das Stück? Ah, erst kam ein Stück, das sehr langsam war. Und dann kommt ein Stück, das sehr schnell war. Ja, also man findet sich in dieser Welt und muss sagen, ja, aber was höre ich? Und zum Beispiel, ich habe komplett Stücke geschrieben und nachher, also könnte ich kaum erinnern, was ich geschrieben habe.
Wirklich?
Ja, als Musik. Mhm. Also wenn der Partitur dort war, also da hörte ich alles. Und dann dachte ich ja, also ist das eigentlich meine organische Ideen? Höre ich Musik so? Also was ich jetzt schreibe, ist eigentlich nur, was ich im Kopf höre. Und das ist vielleicht nicht sehr interessant. Also für mich ist Komposition auch eine Art Spielen. Ja, man spielt mit Töne. Und das habe ich immer gemacht. Aber als ich meine 4 Kinder gehabt hat und meine Tätigkeiten als Dirigent, da habe ich dieses Spielzeug
also
ein bisschen
gelegt.
Zur Schachtel gelegt. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, damit zu basteln und mache so musikalische Legos.
David Robertson, Sie sind in Santa Monica und in Malibu aufgewachsen. Inwieweit hat Kalifornien dann auch Sie musikalisch geprägt oder auch Ihr Lebensgefühl?
Es ist interessant, also Kalifornien und besonders wo ich als Kind war, Pacific Palisades, Santa Monica, da hatten wir alle den Flüchtlinge von Europa. Ja, also da war eine Zeit lang, Arnold Schoenberg war in Brentwood, also ich kannte sein Haus und Bruno Walter war eigentlich 3 Straßen von meinem Geburtshaus. Also ich war 4 Jahre alt, als er gestorben war. Also wir hatten uns nicht kennengelernt. Aber
dieses Gefühl.
Dieses Gefühl, ja. Heifetz ging noch mit seinem Unterricht da. Piatigorsky war da. Also alle diese Leute und die Leute, die in ihrer Umgebung waren dort. Also schon hatte ich das Gefühl, also es gibt diese musikalische Sachen und deswegen eigentlich wollte ich nicht nur in Amerika studieren, aber dann in Europa. Aber ich dachte, ja, ich spreche keine andere Sprache als Englisch, also bin ich zu England gegangen und sie haben gesagt, nein, sie sprechen kein Englisch, sie sprechen Amerikanisch. Also da war schon eine Überraschung. Aber ich glaube, was vom Kalifornien hintergelassen ist, seine Spuren, ist, dass man sagt, ja, also keine Stress, wo man es nicht braucht. Ja, also Musik zu spielen auf höchstem Niveau ist schon stressig. Also ich glaube, alle die anderen Sachen nebenan, also wie man mit den Leuten umgeht und die Verhältnisse, die man hat, das kann allerlocker sein.
Sie dirigieren namhafte Orchester, Sie haben vorhin schon einige genannt, in den USA, auch in Europa, vor allem auch in Deutschland. Also Sie waren bei den Berliner Philharmonikern, bei der Staatskapelle Dresden, beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und wiederholt beim Gewandhausorchester Leipzig. Und das Gewandhausorchester hat einen Kapellmeister, der ja gleichzeitig auch das Boston Symphony Orchestra leitet. Mittlerweile sitzt sogar ein Musiker, ich weiß nur von einem, vielleicht sind es auch mehrere, der Solocellist aus dem Boston Symphonieorchester, im Gewandhausorchester. Hören Sie da im Klang vielleicht einen Hauch Amerika oder ist es für Sie ein rein europäischer, wenn nicht gar sächsischer, Leipziger Klang?
Das ist interessant. Also ich würde nicht sagen, dass ich höre amerikanische Klänge drin, aber ich muss sagen, für mich ist jeder Orchester, also den Klang und wie die Leute in Gewandhaus gestalten Musik, ist so fabelhaft großartig. Und da finde ich es unrecht, irgendwie zu vergleichen mit einer anderen.
Nein, Sie sollen nicht vergleichen, ist der Klang für Sie typisch?
Die Orchester sind verschieden, aber die haben entwickelt gemeinsam eine Idee von Klang ist für uns das. Und was ich finde großartig, wie können wir das hier spielen? Und auch wenn ich 100 Kilometer weiter in eine Richtung der Windrose gehen würde, also dann erwarte ich, dass da es wird anders klingen. Ja? Und auch im Orchester, wenn es ein anderer Solo-Oboe ist oder ein anderer Solo-Bratsche ist, dann wird es anders klingen mit demselben Orchester. Aber man würde es sofort wieder erkennen als, das ist Leipzig Gewandhaus. Und das ist das Wunderbare an das fast mirakulös Ideen von Menschen mit Orchestern.
Erinnern Sie sich, David Robertson, an Ihre erste Begegnung mit Musik?
Oh ja, das ist eigentlich meine erste Erinnerung, war eigentlich die Stimme meiner Mutter, als sie sang. Ja, und sie hat so eine breite, also das könnte Weihnachtslied sein, das könnte Broadway-Show sein, das könnte christliche, protestantische Hymnen sein, also Country und Western, also es war alles, als sie gekocht hatten oder was in der Hausmacht, hat sie immer gesungen und das habe ich als sehr klein Kind aufgenommen. Und
wahrscheinlich schon im Mutterleib.
Also im Mutterleib schon. Also ich glaube, dass was interessant ist bei einem Kind, die schon im Bauch sind, die Organe, die erstmals total im Gang ist, sind die Ohren. Mit 12 Wochen sind alle die Sachen im Ohren in einem Embryo schon
ausgebildet,
was Wahnsinn ist. Und als Kleinkinder hören wir Tonfälle von Stimme und Klänge viel und verstehen viel mehr von das als von Wörter. Wörter kommen erst sehr spät an. Ja, man sagt, wenn ich so wie also hört man diese Heiterkeit und wenn man, also dann hört man, Angst, vielleicht weinen, was soll ich jetzt machen? Also von Kleinkinder und ich glaube, das ist unsere Neigung zur Musik.
MDR Klassik.